diese Schere, die wir da haben in den Bildungschancen und im Bildungsstand, die tut sich ab der Geburt auf. Mhm. Also die Kinder werden sozusagen schon mit geöffneter Schere geboren und die wird dann noch größer und ab 2 nimmt das richtig Fahrt auf. Also das ist ja das Fatale. Und ich bin da, also wenn man sich diesen Teil des Befundes anguckt, tatsächlich auch ein bisschen hilflos.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
2 dicke Papiere, ein Land, dieselben Kinder und am Ende die große Frage nach der Verantwortung. Wer schützt eigentlich die Kinder im Netz? Die Eltern, die Kita oder die Schule? Oder die, die die Apps so bauen, dass man gar nicht mehr weggucken kann? Und kann ein Land seine Jüngsten ernsthaft schützen, dessen Kitas an manchen Tagen mangels Personal schlicht geschlossen bleiben? Darüber sprechen wir in dieser Monatsfolge von Die Schule brennt wieder mit Armin Himmelrath, dem Spiegel-Journalisten für den Bereich Bildung, und mit mir. Heute mit 2 Papieren, die in diesem Monat erschienen sind und ganz schön medial rezipiert wurden und die eigentlich Gegensätzliches tun. Das eine misst eher, wie es um die Bildung steht, das andere mahnt, was wir tun sollen. Armin, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bob, ich freue mich sehr.
Der nationale Bildungsbericht Bildung in Deutschland 2026 ist da. Alle 2 Jahre gibt es diese Bestandsaufnahme des gesamten Bildungswesens und sein Schwerpunkt diesmal war Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft. Wir schauen auf die Jüngsten, also wir beiden jetzt, denn das Papier ist ja nicht gerade kurz geraten. Es sind 300 Seiten, wir haben es schon mit dem 11. Bericht zu tun. Und vieles wiederholt sich auch. Deshalb explizit mal auf die Jüngsten schauen. Armin, zunächst mal trotzdem ganz global. Was kann so ein nationaler Bildungsbericht eigentlich erreichen? Zumal, wenn der Autor Kai Marz sagt, dass eine Erkenntnis ist, dass wir dieselben Probleme seit 20 Jahren haben.
Ja, das ist eigentlich schon die kniffligste Frage, die man sich zum nationalen Bildungsbericht stellen kann. Was bringt das Ganze? Das ist einerseits ein Privileg, dass sich Deutschland sowas leistet. Ich finde das auch wirklich extrem wichtig und auch sehr wichtig in dieser Form und auch in einer gewissen Distanz zum Alltag in Bildungsinstitutionen immer mal wieder drauf zu schauen auf das System oder sich eben aus diesem wissenschaftlichen Gremium, das ihm erstellt, eine Expertise zusammenstellen zu lassen, in die man dann reinguckt. Andererseits, und auch die Kritik teile ich, die ja in deiner Frage mitschwingt, das Ding ist natürlich ein Brocken Papier oder ein Haufen digitaler Daten, der dann im Regal oder auf der Festplatte rumliegt und der erstmal überhaupt keinen Impact hat. In dem Sinne, dass man sagen kann, ja, aber im nationalen Bildungsbericht steht doch das, jetzt müsst ihr auch dies und jenes tun. Also es hat beides, einerseits etwas wahnsinnig Wichtiges und wirklich, es ist ein Luxus, so exakt und kleinteilig und zum Teil auch vielleicht so ein bisschen distanziert, fast schon abgehoben auf das Bildungssystem zu schauen und sich analytische Fragen zu stellen und zu versuchen, die zu beantworten. Und andererseits hat es natürlich mit Bildungsalltag, über den wir hier ja, wir beide oder in dem du auch viel im Podcast ja redest, hat es nicht zwingend etwas damit zu tun. So, das ist, glaube ich, die Spannbreite, in der wir uns bewegen.
Ja, du hast gerade gesagt, das sind keine Handlungsempfehlungen. Vielleicht als kleiner Teaser, wir gucken uns ja auch noch die Handlungsempfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung an, das sich nur scheinbar langweilig anhört. Da geht es wirklich um die Frage Social-Media-Verbot, ja oder nein. Zumindest wurde das gemutmaßt. Aber könnte man sagen, dass dieser nationale Bildungsbericht quasi das Thermometer ist und diese Empfehlungen von anderer Seite natürlich auch mit ganz anderem Schwerpunkt sind so das Rezept für die jeweils politische Handlung?
Der nationale Bildungsbericht, das ist sowas wie der Gradmesser und erstmal die Analyse, ohne dass da zwingend, man kann da natürlich viel draus ableiten, aber ohne dass da zwingend drin steht, so und so ist jetzt der richtige Weg. Und das ist tatsächlich auch nicht der Auftrag an die Autorengruppe, sondern sie sollen natürlich genau messen, gucken, durchaus auch bewerten und Ideen reingeben, aber eigentlich ist es sowas wie ein Fundament, auf dem dann die anderen Dinge aufbauen.
Wenn du sagst Fundament, dann gucken wir uns ja einen kleinen Teil von diesem Fundament an. Und eigentlich wollte ich mit Kita einsteigen, aber ich habe im Presseclub mit verschiedenen Personen auch darüber gesprochen, dass das ja schon früher beginnt. Wenn ihr den Presseclub vielleicht kennt, es sprechen unterschiedliche Publizisten miteinander. Martin Spiewak von Die Zeit war dabei, Katrin Clemens von der WAZ, die immer sehr schön auch auf die lokalen Gegebenheiten nochmal hingewiesen hat, und Hadija Haruna Oelker. Und was mir da schon direkt aufgefallen ist, dass es eben Bereiche gibt, die die Bildung der Kinder beeinflussen. Und das sagt Karin Prien auch, die man gar nicht so erreicht. Also eigentlich beginnt die frühkindliche Bildung während der Schwangerschaft. Die Jahre ab 2 sind maßgeblich und man hat mit 2 schon eine Lücke, eine Wortschatzlücke von, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 62 Wörtern, aber über 60 Wörter jedenfalls. Und das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber das summiert sich einfach auf. Armin, ich will da nicht resignativ wirken, aber wenn wir das uns mal vor Augen führen, dann haben wir doch sozusagen schon das Problem der Ungleichheit, wo man als Staat gar nicht ran kann. Und ich würde vielleicht noch anfügen, auch gar nicht ran will. Ohne sozusagen so paternalistisch zu sein oder geradezu totalitär.
Ja, das ist echt ein Problem und es beginnt tatsächlich ja nicht erst mit 2, sondern ich zitiere auch Karin Prien, die zum Nationalen Bildungsbericht gesagt hat, diese Schere, die wir da haben in den Bildungschancen und im Bildungsstand, die tut sich ab der Geburt auf. Mhm. Also die Kinder werden sozusagen schon mit geöffneter Schere geboren und die wird dann noch größer und ab 2 nimmt das richtig Fahrt auf. Also das ist ja das Fatale. Und ich bin da, also wenn man sich diesen Teil des Befundes anguckt, tatsächlich auch ein bisschen hilflos, wie man daran soll, weil als erstes fallen mir jedenfalls, ähnlich wie wahrscheinlich dir, das entnehme ich deiner Formulierung gerade, fallen mir natürlich nur Dinge ein, wo man denkt, ja, wir müssen im Grunde schon werdende Mütter in Bildungsprogramme zwingen. Und das ist natürlich eine völlig absurde, nicht nur paternalistische, sondern fast diktatorische Fantasie, die da hochkommt, was so nicht geht, was ich auch nicht will, was ich auch nicht gut finde. Aber Tatsache ist, wir müssen uns diesem Befund stellen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und vielleicht erstmal auch diese einerseits in diesem Fall jetzt erstmal persönliche Hilflosigkeit von mir eingestehen, aber vielleicht auch eingestehen, dass es eine Ungleichheit gibt, die jedenfalls mit demokratischen, gesellschaftlichen, ministeriellen Mitteln erstmal nicht so ohne weiteres zu beheben ist.
Man kann ja sagen, dass auch was Ressourcen angeht und Geld, der Effekt größer ist, je früher man beginnt. James Heckman hat dafür quasi den Nobelpreis bekommen, eigentlich herauszuarbeiten, dass der Return on Investment, so schlimm das der eine oder andere finden mag, mit diesen ökonomischen Begriffen über Kinder zu sprechen, größer wird, je eher man das Geld investiert. Spricht das nicht für eine Kindergartenpflicht? Und ich mache noch mal eine ganz kleine Anekdote. Im Presseclub wurde da so rumgeeiert, so ein bisschen. Ich habe mich dafür ausgesprochen. Und zwar nicht, weil ich den Gedanken an Zwang so überaus schön finde, sondern weil es wird immer über Angebote, Kommunikation und Bewusstsein gesprochen. Nämlich für diejenigen, die zum Beispiel nicht wissen, wie wichtig ein Kita-Aufenthalt, über den wir auch noch ein bisschen sprechen müssen, für die Bildungslaufbahn ist. Und da denke ich mir, bestimmte Sachen, wenn die einmal festgelegt sind und nicht hinterfragt sind, dann ist das halt so. Und wenn dann jemand nicht in die Kita geht, würde Zwang ja nicht bedeuten, dass man gleich mit der KSK da steht, sondern das würde bedeuten, dass die Bewegung auch zu den Familien hinkommen würde und man sagen würde, ah, sie wussten das vielleicht nicht, aber hier sind die Informationen. Anstatt, dass man immer noch vermeintlich bessere Informationen aufbaut, die dann aber nicht diejenigen erreicht, für die es wichtig ist.
Ja, das ist sozusagen der eine Weg, der, glaube ich, passieren muss und die eine Diskussion, die wir führen müssen. Ab wann wollen wir sowas wie eine Bildungspflicht haben? Muss das die Kita sein? Kann das anders heißen? Gibt es sowas wie ein Vorschuljahr? Also da gibt es ja unterschiedliche Optionen und ein wenig gehen ja die Diskussionen tatsächlich dahin, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie in den Bundesländern darüber gesprochen wird, ob es verpflichtende Sprachstandserhebungen gibt, wann es die gibt. Ist das bei der Einschulungsuntersuchung ein halbes Jahr vor dem ersten Schuljahr oder vom Einschulungstag? Oder macht man das vielleicht schon anderthalb Jahre vorher und lädt dann gezielt ein? In den Ländern wird da heftig drüber diskutiert, auch in ganz unterschiedlichen Varianten. Hamburg ist da relativ weit vorne. Die haben jetzt den Vorteil, dass sie flächenmäßig nicht über, ich hätte fast gesagt, tausende Kilometer fahren müssen, um alle zu erreichen. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel denkt gerade über die Einführung sogenannter ABC-Klassen nach. Also das wäre auch sowas wie ein vorschulisches Bildungsangebot für diejenigen, bei denen ein Bedarf festgestellt wird. Ist das dann stigmatisierend?
Und ich denke so, aber zeigt sich da nicht auch ein falscher Blick für Förderung? Ich meine, sogar im Leistungssport wird gefördert, sozusagen, damit jemand noch bessere Leistungen erbringt, ist jetzt vielleicht gerade schlecht, darüber zu sprechen, während der WM.
WM-Erfahrungen.
Genau. Aber damit will ich nur sagen, wir können doch nicht alles zerreden. Es ist doch, wenn das Ansinnen ist, dass man zumindest die Lücke der Kompetenzen, die Voraussetzungen sind, vor der Schule etwas mehr geschlossen wird, dann müssen wir das doch mit allen Möglichkeiten erreichen. Wir können ja auch nicht sagen, alles bleibt so, wie es ist. Dann haben wir in 20 Jahren den nächsten nationalen Bildungsbericht, der wieder genauso aussieht.
Ja, den haben wir schon in 2 Jahren, würde ich fürchten, wenn die nächste Ausgabe kommt. Also dieser vorschulische Anspruch, Bildung vor der Schule auch zu vermitteln, ich glaube schon, dass der gar nicht falsch ist und gar nicht doof ist. Und dass das funktionieren kann, dann hätten wir eine Chance zu sagen, wir erweitern diese Lernkultur auch nach vorne hin, vor die erste Klasse hin. Und dann ist vielleicht auch der Übergang leichter. 2-3 Mal war ich in Schulen, wo es solche Förderprogramme oft von der Schule selber betrieben schon gibt, wo Kinder aus Kitas im Umfeld schon hinkommen, sozusagen formal, weil sie Förderbedarf haben. Informell aber haben diese Grundschulen es geschafft, zu signalisieren, hier, das ist geil, wenn ihr zu uns kommt, liebe Kinder. Mhm. Und da beginnt Lernen schon früher. Und die waren da mega stolz drauf, schon mit 5,5 oder mit 5 eben in dieser vorschulischen Phase mit an Schule angedockt zu sein. Mhm. Also da sozusagen diese beiden Bereiche zu verschmelzen auf sanfte Art, das wäre, glaube ich, der eine Weg. Das ist aber immer noch der sozusagen der formale Bildungsteil, über den wir reden. Und eigentlich, was ich da rauslese, aus dem, was der nationale Bildungsbericht uns auf den Tisch legt, eigentlich, finde ich, kommt da eher ein anderer Auftrag raus, nämlich zu sagen, wir müssen Bildung einfach mehr sexy machen. Also wenn wir das nicht so als, ja, klingt jetzt auch wieder blöd, so als Zwangssystem, was dann irgendwann mit 5,5 oder 6 oder 6,5 Jahren auf einen niederprasselt, framen, sondern wirklich so, das ist richtig cool, wenn es richtig früh losgeht. Das ist aber eine gesellschaftliche Herausforderung und dazu müssen natürlich durchaus auch Menschen in politisch verantwortlicher Ebene beitragen. Und jetzt mache ich den ganz großen Schlenker, wenn ich dann Bildungsminister höre, die vor allem dafür plädieren und jetzt das wichtigste Thema gerade im Moment finden, die Bundesjugendspiele als Wettkampfsport mit harten Ausscheidungen und Siegern und Besiegten durchzuziehen, dann bleibt von diesem Spaß an Bildung und an neuen Impulsen bei mir jedenfalls relativ wenig hängen und es kommt sehr viel von Zwang rüber und dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Weg. Jetzt habe ich auch einen Bogen zu Sport geschlagen.
Wir müssen an dieser Stelle zum nächsten Thema mit Sexiness auf der negativen Seite. Kann man da vielleicht eine nicht ganz so schöne Überleitung machen, nämlich das zweite Papier, über das wir heute sprechen, der unabhängigen Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, kommt auf 56 Empfehlungen, jede mit einer bestimmten Zuständigkeit versehen. Wir haben das jetzt so gemacht, weil wir nicht über 56 Punkte sprechen können, dass Armin sich 3 rausgesucht hat und ich mir 3 rausgesucht habe und wir versuchen das schön kurz und knackig zu besprechen. Einsteigen können wir aber mit der Meinung von jemandem, die das betrifft, nämlich von Amy Kirchhoff von der Bundesschülerinnenkonferenz, die wir gebeten haben, doch mal eine kurze Einschätzung zu geben. Hören wir da mal rein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind als Bundesschülerinnenkonferenz auf alle Fälle positiv überrascht. Also davon, dass es anfangs ja auch durchaus mal hieß, dass sehr, sehr harte Altersverbote empfohlen werden, ist die Kommission ja abgekommen und es geht ja viel um Partizipation und viel um, ja, wir müssen abwägen und Medienkompetenz, also auch das, was wir fordern. Die Kommission empfiehlt explizit kein pauschales Verbot zu erhängen, sondern ja, da, wie gesagt, entsprechend mehr Kompetenzen zu setzen, was wir natürlich erstmal per se unterstützen.
Armin, kurzer Disclaimer, wir hören gleich nochmal wirklich auch Gegenteiliges. Zuvor aber wenn es bei denen, die es betrifft, so ankommt, hat die Expertenkommission nicht alles falsch gemacht, oder?
Ja, sie hat erstmal, glaube ich, sogar ziemlich viel richtig gemacht. Andererseits ist es natürlich eine Zumutung, wenn alle darauf hoffen, eine Ja-Nein-Entscheidung zu erhalten, was Social-Media-Verbote angeht.
Nämlich Social-Media-Verbot, genau.
Genau, sich darum zu drücken einfach und stattdessen uns mal 56 kleinschrittige Handlungsoptionen hinzulegen und zu sagen, das sind unsere Empfehlungen. Das ist natürlich elegant umschifft, sozusagen sich genau festzulegen. Aber du hast natürlich recht, wenn wir aus Schülerinnensicht hören, dass die sich da durchaus wiederfinden drin, dann ist das schon sehr cool. Insbesondere, weil SchülerInnen an diesem Prozess gar nicht beteiligt waren.
Ja, was im Vorfeld schon durchaus kritisiert wurde, ne?
Was schon im Vorfeld ein Problem war, was auch Amy Kirchhoff immer wieder betont hat im Anschluss in Gesprächen. Da zu sagen, okay, die sind trotzdem gesehen worden, das finde ich ist erstmal ein ganz gutes Signal tatsächlich.
Wir haben es schon angeteasert, Social Media Verbot, ja, nein, kommt so nicht raus. Aber könnte man, Armin, um diejenigen, die diese Empfehlung nicht gelesen haben oder das nur so am Rande miterlebt haben, sagen, es ist im Grunde genommen eine Trias aus Beratung, Bildung und Befähigung. Also Schulen sollen gestärkt werden, da sollen Leute qualifiziert werden, die Schülerinnen und Schüler ja begleiten können. Stichwort ist auch Social Media Sprechstunde. Es geht um Bildung auch in Elternhäusern, wo ich mich immer frage, okay, wie genau soll man das machen? Aber jedenfalls die Eltern werden mit ins Boot geholt und Befähigung heißt eben auch so eine Erziehung zur Mündigkeit. Könnte man sagen, dass es das zusammenfasst mit den natürlich verschiedenen Facetten? Klar, es gibt auch noch Stärkung der Polizeiarbeit, aber sind das so die Schwerpunkte, die du auch rausgelesen hast?
Ja, die lese ich auch raus und wenn man es in der Zusammenschau sieht, diese 56 Punkte, dann sieht das für mich tatsächlich aus wie: Verdammt nochmal, Leute, diskutiert doch endlich mal darüber, was ihr wollt. Also das ist im Grunde so ein gesamtgesellschaftlicher Appell, der da drin steckt. Denn da sind ja durchaus auch Sachen drin, die wir eben beim nationalen Bildungsbericht schon besprochen haben. Die Frage nämlich, wie qualifizieren wir eigentlich Eltern? Also auch Eltern, die noch nicht durch ein formales Bildungssystem von uns zwingend erreicht werden. Also wie trägt man dieses Thema Social Media Nutzung, Gefahren, Chancen, Umgang damit, wie trägt man das in eine Zielgruppe hinein, die im Grunde erstmal formal nicht erreichbar ist. Und das kann natürlich über teure Werbekampagnen passieren, aber eigentlich ist das natürlich ein gesellschaftlicher Diskussionsauftrag, so deute ich das. Und ich finde das deshalb auch so spannend, weil ja viele Dinge in diesen Empfehlungen wirklich ineinander greifen. Also die Idee, dass darüber Eltern sich darüber verständigen, was denn mit ihren Kindern eigentlich los ist und los sein sollte und vielleicht auch nicht los sein sollte, zu verzahnen mit dem, dass auch Schule sich darüber Gedanken machen soll, was sollen Kinder denn eigentlich außerhalb des Schulzimmers erleben, des Klassenraums. Also das sind genau diese Verzahnungen, die wir, glaube ich, dringend brauchen und die wir auch in einem Umfang brauchen, wie wir ihn bisher in der Tat noch gar nicht haben und noch gar nicht beobachten können in Deutschland.
Das wäre jetzt sozusagen die eine Perspektive, vieles angeboten, es gibt ein Potpourri, der Prozess ist ja auch noch nicht zu Ende, im September soll da auch nochmal ein Abschlussbericht kommen, so wie ich das verstanden habe. So kann man das auch sehen oder man sieht es so wie der Bildungsjournalist Christian Füller, den ich gefragt habe, nachdem ich gesehen habe, was er auf LinkedIn geschrieben hat, ob er nicht auch eine Einschätzung geben könnte. Christian Füller schreibt unter anderem für den Tagesspiegel Background, war hier auch schon mal im Podcast und der hat Folgendes zu sagen.
Die Social-Media-Kommission der Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien hat 56 Vorschläge gemacht und ich finde die intellektuell, pädagogisch sehr wertvoll. Ich finde sie aber politisch geradezu wertlos. Ich glaube nicht, dass das viel bewirken wird. Warum? Um in dem Bild zu bleiben, wir sind in einer Wirtshausschlägerei im Moment, wo darum gerungen wird, ob Social Media ab 14 oder ab 16 oder gar nicht reguliert wird. Ja? Und jetzt kommt also Frau Prien mit einem Tablett mit 56 hochstieligen Gläsern, in denen interessante Flüssigkeiten, leckere Flüssigkeiten sind. Und so geht sie in die Wirtshausschlägerei. Es ist absehbar, was passiert. Dieses Tablett wird ihr aus der Hand geschlagen. Auch wenn da tolle Vorschläge drin sind, also das KI-Seepferdchen für die Grundschule, super Idee. Die Online-Wache von dem Brandenburger Kriminologen Thomas Gabriel Rüdiger, dass man also als Kind oder als Jugendlicher direkt auf TikTok zur Polizei gehen kann. Ich finde auch toll, dass Frau Prien sagt, Ich mache den Habeck und gehe zwar nicht in den Heizungskeller, aber ich gehe ins Kinderzimmer und erkläre den Eltern, dass sie ihre Kinder bitteschön über Social Media früh aufklären müssen. Alles super Ideen. Was man in dem Papier aber vermisst, ist ein Trompetenstoß, ein Signal, mit dem man in eine Wirtshausschlägerei gehen kann, nämlich einen echten, klaren Vorschlag für ein Mindestalter. Und da ist die Kommission auf die Schnapsidee gekommen, ausgerechnet das Mindestalter von 13 aus den AGB der großen Plattformen zu nehmen. Das ist aber keine Altersgrenze. Alle Kinder und Jugendlichen wissen, die auf Social Media unterwegs sind, die AGB und das Mindestalter von 13 gehört zu den Dingen, die man auf keinen Fall beachten muss. Ja, die sind eine symbolgewordene Nichtregelung. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man diese Chance sich hat entgehen lassen, in die Diskussion mit einem respektablen Vorschlag zu gehen. Die Medien haben dieses Mindestalter von 13 praktisch erstmal nicht verstanden und auch nicht berichtet. Das bedeutet aber auch, es wird keine Verhaltensänderung geben, wenn die Medien nicht darüber berichten. Und Verhaltensänderung, das ist das zentrale Ziel des ganzen Papiers von Frau Prien. Schade, dass man also diese Chance verpasst hat.
Armin, das klingt jetzt etwas anders. Politisch wertlos. Die gehen mit einem Tablett in eine Wirtshausschlägerei und, das ist ja schon heftig, und dann kommt eine symbolgewordene Nichtregelung. Wie siehst du diese doch sehr pointierte und zugespitzte Einschätzung deines Kollegen?
Ja, ich lese oder höre da so ein bisschen raus bei Christian, dass er sich einfach mehr Klarheit gewünscht hätte. Das ist natürlich auch oder wäre ja auch total entlastend gewesen, nicht nur für ihn persönlich, sondern für uns alle, wenn jetzt die Wissenschaft in Anführungszeichen sagt, harte Grenze, vor 16 keine Social-Media-Nutzung, so, setzt das durch, Politik. Dann hätte es eben auch nichts mehr zu diskutieren gegeben, sondern dann wäre eigentlich der Weg klar gewesen und man hätte dann diskutiert darüber, ob jetzt die Politikerinnen und Politiker willig genug sind, sich den Erkenntnissen der Wissenschaft zu beugen oder nicht und willig genug, das dann auch schnell und möglicherweise auch mit Druck umzusetzen. Dass die Wissenschaft das nicht liefert mit diesem Empfehlungskatalog und die Kommission eben sagt, wir fächern das auf, wir differenzieren das aus, das erfordert von uns allen ja dann schon auch erheblich mehr Anstrengung und erheblich mehr Diskussion. Und so richtig ich sozusagen diesen Weg erstmal finde, kann ich genauso nachvollziehen den Frust, den ich jetzt Christian mal unterstelle und der da vielleicht auch so ein bisschen rausklingt. So, wir haben doch jetzt lang genug diskutiert, jetzt muss es doch auch mal gut sein, jetzt brauchen wir doch klare Empfehlungen.
In gewisser Weise ist das eine schöne Überleitung, also diese Nichthandlungsempfehlung zu meinen Punkten. Mein erster Punkt wäre die Empfehlung 5, inklusive Elternberatung. Ich habe die gewählt, weil die so eine Lücke aufgreift. Die Beratung soll dahin, wo die Leute eh sind, Supermarkt, Kinderpraxis oder Elterninfluencer. Und jetzt können wir ja hier genau sagen, ist das nicht irgendwo dann auch eine Kapitulation vor der institutionellen Beratung? Oder ist das eine zeitgemäße Form der Informationsweitergabe?
Ich würde zu zweiterem neigen. Das ist eine zeitgemäße Information. Wir können das beklagen, aber es ist definitiv so, dass sich Menschen in anderen Kanälen als in öffentlichen Beratungsstellen darüber informieren, was denn gut ist für ihr Kind oder dass sie dort Informationen ziehen. Und insofern müsste man da auch hinkommen. Ja.
Okay. Mein zweiter Punkt ist der, den fand ich total spannend, bei dem sich für mich wirklich fast alles entscheidet. Empfehlung 11, Selbstregulation ab dem ersten Lebensjahr. Was genau Selbstregulation ist, hat Professor Ferdi Stäbner hier im Podcast schon gesagt. Und zwar in der Folge vom 27.05.2024.
Also wir sprechen vom selbstregulierten Lernen. Und um direkt mal mit so einem großen Fehlkonzept aufzuholen, es ist nicht offenes Lernen. Das selbstregulierte Lernen ist die Kompetenz des Lernens. Und diese ist wichtig, um in solchen Szenarien klarzukommen, die etwas offener sind. Stationenlernen zum Beispiel.
Verstehe ich dich richtig, dass selbstreguliert eben die Kompetenz bedeutet, überhaupt in die Lage versetzt zu werden, zu wissen, wie mache ich was, auf welche Weise?
Ja, der große Unterschied von dem selbstregulierten zum fremdregulierten, wenn irgendwie Eltern oder Lehrkräfte das übernehmen, ist, dass ich als lernende Person bewusster unterwegs bin. Ich weiß einfach, was ich da mache. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, was in mir abläuft. Und dementsprechend kann ich das natürlich auch besser planen, besser steuern, besser regulieren, besser reflektieren. Das heißt also, selbstreguliertes Lernen heißt mehr Bewusstsein dabei. Ich habe einen Fundus an Lernstrategien in mir. Ich kann also mit bestimmten Herausforderungen umgehen. Ich weiß, was Sache ist.
Die Kommission sagt selbst auch warum, weil Algorithmen genau das untergraben. Jetzt bin ich ein absoluter Fan von Selbstregulation, aber ist das nicht ein bisschen so, dass wir versuchen, aus Kindern Rettungsschwimmern zu machen, anstatt auf die Wellenmaschine zu gucken?
Nee, ich glaube nicht, denn wir würden ja gerade, wenn wir beim Schwimmbild bleiben, natürlich gibt es vorschulische Schwimmkurse und die lernen ja da auch nicht Leistungsschwimmen, sondern die lernen sich über Wasser zu halten und nicht zu ertrinken. Die lernen sich ans Wasser zu gewöhnen, nicht in Panik zu geraten, wenn der Kopf mal unter Wasser ist, solche Dinge. Und ich würde eher sagen, wenn das abgestuft erfolgt und mit so einer Art, bei uns hieß das mal Freischwimmer, heute ist das, glaube ich, Seepferdchen oder ja, Bronze ist es noch nicht mal, aber so ein Seepferdchen im Sinne von Social Media Nutzung, finde ich das erstmal einen richtigen Ansatz. Also es muss natürlich kind- und altersgerecht sein, völlig klar. Es geht nicht um die Hochleistung und da schon alles fertig zu zementieren, sondern um den Einstieg ins Thema. Mhm. Und es ist eben besser, der findet durchdacht und auch wissenschaftlich hinterlegt statt.
Damit beantwortest du, glaube ich, fast auch schon meinen dritten Punkt, nämlich die Empfehlung 28, die Medienberatung verbindlich in die ärztliche Vorsorge zu bringen, denn das wird ja in dieselbe Richtung gehen. Und was ja immer sehr schön ist, und das ist so ein bisschen die Brücke zu dem nationalen Bildungsbericht und der Frage Kindergartenpflicht ja oder nein, diese Orte, wo alle hin müssen, sind ja wirklich Orte, die prädestiniert sind, dafür dann auch Informationen standardmäßig zu geben, die dann zumindest schon mal so ein erster Ansatzpunkt sind für ein Bewusstsein, ne?
Also ich finde diese Formulierung von dir total schön, zu sagen, Orte, zu denen alle hingehen. Wir werden natürlich nirgendwo Leute zwangsbeschulen können. Das können wir übrigens noch nicht mal in Schulen, also da, wo Leute schon zwangsweise rumsitzen, sehr viel am Tag. Nicht mal da klappt es ja bei allen. Das Wichtige ist, dass wir diese Diskussionen, glaube ich, dahin tragen, an diese Orte, an denen alle sind. Und das ist gerade eben die Idee, nicht das zu beschränken auf Institutionen der Bildung, die ja, Klammer auf, bei vielen auch immer noch durchaus so die eine oder andere Aversion hervorrufen, je nachdem, welche eigenen Erfahrungen sie da mal gemacht haben, Klammer zu.
Kommen wir mal zu deinen Punkten. Dein erster Punkt ist der Punkt 10, digitale Bildung in der Grundschule. Oh Gott, Armin, ich sehe schon wieder die Debatten brennen. Warum?
Da steht ja mit in der Empfehlung noch drin, man solle auch den Sacheunterricht und den Nachmittag nutzen. Ich finde diese Formulierung, gerade diesen zweiten Teil oder diesen Aspekt, ganz interessant. Sacheunterricht, ja, das gehört auch in den Bildungskanon des regulären Unterrichts hinein und dazu gehört der Sacheunterricht. Ist kein Hauptfach, auch das ist richtig, aber man kann damit arbeiten. Das zweite in den Nachmittag hinein, das heißt so ein bisschen ja auch in die nonformalen Teile des Schultags und des Schulalltags. Da, wo wir jetzt uns ja hin entwickeln zum Ganztagsangebot flächendeckend, heißt das eben auch, das muss normaler Bestandteil sein. So wie es, vermute ich, bei vielen Grundschulkindern auch in der Familie ohnehin schon normaler Alltagsbestandteil ist, dass Social Media entweder von ihnen selbst oder zumindest von den Eltern genutzt wird.
Ja, und es ist schön, dass du es nochmal sagst, denn und zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt, denn die konzeptionelle Arbeit am Ganztag ist ja wahnsinnig wichtig für einen qualitativen Ausbau. Ja, nur länger in der Schule sein ist erstmal nichts weiter als Betreuung und da arbeiten ja gerade auch viele dran und dass man diesen Punkt dann nochmal aufnimmt, ist extrem wichtig. Ich finde es schön, wie wir uns ergänzen, denn als ich gesehen habe, du hast Empfehlung 19 noch genommen, Medienbildung und Demokratiebildung verzahnen, da dachte ich, den hätte ich eigentlich auch nehmen sollen, aber jetzt hast du ihn genommen, das ist ja wunderbar. Wunderbar. Ja, vielleicht ein Satz dazu, Armin. Ich glaube, das ist ersichtlich, warum. Ne?
Genau, das ist ersichtlich, genau. Warum der mich angesprochen hat, auch in dieser Formulierung der Verzahnung, ist eben, Medienbildung ist nicht einfach ein Werkzeug. Also das ist nicht etwas, was ich so nutzen kann wie vielleicht eine Säge oder eine Zange oder sowas, sondern das ist etwas, da steckt mehr drin und da hängt auch mehr dran. Und für mich ist das eben auch der demokratische Diskurs und die Idee, dass man sagt, diese Medien sind erst einmal wertungsfrei oder die haben großen Einfluss auf das, was in unserer Demokratie passiert. Das finde ich extrem wichtig. Das ist dann auch eine Wert Frage und eine Haltungsfrage, zu der Schule, zu der Lehrkräfte sich dann auch verhalten müssen. Und deshalb eben diese für mich extrem wichtige und extrem ansprechende Verzahnung von Mediennutzung und Demokratiebildung.
Vor allen Dingen ist es dann nicht so, dass man nur so über irgendwelche Rahmengebungen spricht, ohne die auch inhaltlich in eine bestimmte Orientierung zu lenken. Ne? Sonst haben wir sozusagen das große Problem, dass wir über Dinge sprechen, wo eigentlich keiner widersprechen kann. Man muss irgendwie medienkompetent werden, aber man kann ja auch medienkompetent Gewaltvideos aufnehmen, sag ich mal ganz blöd. Ja?
Das kann man sogar sehr gut. Und ich glaube, dafür ist es essentiell wichtig, dass Lehrkräfte sich genau mit dieser Frage von Wirkung von Medien einfach auch auseinandersetzen. Auch möglichst früh. Wir wissen natürlich nicht bei Kleinkindern, ob sie mal Lehrkräfte werden. Aber spätestens dann, wenn sie in der Uni sind, sollte das ein Thema sein, Medienkompetenz, genau in Verbindung mit Demokratie. Ist übrigens ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren relativ ausführlich beschäftigt habe, als Gastprofessor an der Uni Trier, die ein Demokratiemodul im Grunde denken. Das heißt nicht exakt so, aber ein Demokratiemodul im Lehramtsstudium, bei dem eben sowohl Demokratiepädagogik als auch Medienkompetenz eine Rolle spielen.
Die dritte Wahl, vielleicht als kleine Pointe sogar, Jugendschutz by Design und by Default. Eigentlich einer der wenigen Punkte, die nicht beim Kind ansetzt oder bei den Eltern oder bei den Schulen, sondern beim Produkt. Sie will den Schutz von der individuellen Medienkompetenz auf die strukturelle Ebene verlagern. Letzten Endes besteht die gesamte Arbeit von zum Beispiel Markus Beckedahl, Begründer von Digitalpolitik und auch der Republika, ja genau darin, darauf immer wieder hinzuweisen, eigentlich zu sagen, diese ganze Schutzdiskussion hängt doch daran, dass wir Produkte haben, vor denen man schützen muss. Also müssen wir genau da ansetzen. Ist das wahrscheinlich auch dein Punkt, oder?
Das ist mein Punkt und einer, der vielleicht noch ein bisschen gefüttert wird dadurch, dass ich eben aus dem Journalismus komme oder im Journalismus arbeite. Das sind Medienbetriebe, die Plattformen, die aber nicht wie Medienbetriebe behandelt werden, sondern wir erlauben es denen oder die Politik erlaubt es denen, dass sie ganz, ganz viel Verantwortung auslagern und sagen, wir stellen doch nur die Technik her. Und was da drauf gemacht wird, das entzieht sich weitgehend unserer Einflussnahme und sie reagieren langsam. Also so würde man ja mit keinem als Verbreitungsmedium wahrgenommenen Unternehmen umgehen. Also wenn ein Radiosender oder eine Zeitungsredaktion oder ein Online-Anbieter, der journalistische Inhalte vertreibt, wenn der dermaßen schlampig mit seiner Verantwortungshaftung umgehen würde, da würde aber die Hütte brennen und zwar zu Recht. Und bei dem lassen wir es durchgehen in ganz, ganz vielen Fällen. Und das ist halt, glaube ich, einer der Punkte, wo man tatsächlich regulatorisch ran muss und auch regulatorisch ran kann.
Ich lese die Kommentare, die ihr auf Spotify lasst, immer wieder und immer wieder gerne. Natürlich kommt auch mal Kritik, aber zum Beispiel in der Monatsfolge vom 18.05. hat Lisa geschrieben, ich finde die Monatsfolgen immer wieder sehr hörenswert, so auch diese. Das ist total klasse. Geht ruhig in die inhaltliche Debatte. Wir lesen uns das durch, vor allen Dingen in Bezug darauf, welche Themen auch kommen können. Denn Armin und ich werden ja auch nach der Sommerpause, die irgendwann kommt, weiter diese Monatsfolgen machen. Normalerweise, Armin, frage ich dich ja, was jetzt so kommen wird. Ich hätte ein Thema, was ich spannend finde. Das sage ich jetzt mal so ins Blaue. Mal gucken, ob es was wird. Und zwar hat Hendrik Haverkamp, der, mit dem ich auch schon gesprochen habe, Gründer von Fellowfish, Lehrer, gesagt, haben wir es vielleicht bald mit einem AI-Slop von Lehrerinnen und Lehrern zu tun? Weil er sagte, naja, momentan sagen 70% der Lehrkräfte, sie können noch nicht richtig mit KI umgehen, aber über 50% lassen schon Material damit zu erstellen, was ja im Umkehrschluss bedeutet, sie lassen was raus mit einer Technik, von der sie selber sagen, dass sie sie nicht beherrschen. Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil wir sprechen ja immer über Schülerinnen und Schüler, die täuschen. Aber im Grunde genommen ist das ja vielleicht auch eine Täuschung mit KI. Vielleicht sogar eine Selbsttäuschung. Ich weiß es nicht. Wäre das ein Thema?
Ja, unbedingt ist das ein Thema. Ich würde sogar sowas vielleicht sogar als Kompetenzbetrug bezeichnen. Also sie tun so, als würden sie es beherrschen und sagen so, ich gemacht mit irgendeinem AI-Programm. Ich glaube, das wird unbedingt ein Thema. Ob in der nächsten Folge, da melde ich mal Zweifel an oder in einer der nächsten Folgen. Wir werden uns sehr bald mit sehr schlechten PISA-Ergebnissen beschäftigen und vielleicht auch beschäftigen müssen. Und ich fürchte, das tun wir dann auch hier.
Okay, jetzt irgendwas Hoffnungsvolles zum Abschluss.
Habe ich dich wieder runtergezogen?
irgendwas Hoffnungsvolles. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Fakt, dass ihr hier immer zuhört, zeigt, ihr wollt informiert bleiben, ihr wollt etwas ändern, euch ist der Beruf, euch sind die Kinder wichtig. Geil, dass ihr das macht. Wir freuen uns auf die Kommentare. Lieber Armin, schön, dass du dabei warst wieder.
Bob, ich danke dir sehr. Das macht jedes Mal richtig viel Spaß.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Hi, ich bin Wiebke. Und in unserem Podcast Zeitkapsel erzählen wir eine Geschichte aus der Zeit, als es zwei Deutschlands gibt.
Ich will in dem Scheißstaat hier nicht mehr leben. Ich will hier raus.
Das ist Achim Neumann, unser Zeitzeuge. Noch 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, flieht er aus der DDR und später gräbt er mit einer Gruppe junger Männer Fluchttunnel. Von West nach Ost-Berlin. Unter der Mauer. Unter dem Todesstreifen. Unter der streng bewachten Grenze hindurch.
Und wo war da der Tunnel dann? Oder dein Tunnel?
Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ist ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Ihr findet ihn in ARD Sounds.